denn die ehemalige Außenministerin
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Verfolgt, verhöhnt, verboten und vertrieben. Doch sie bleibt. Zumindest per Funkwellen aus dem Exil. Der Podcast mit Karin Kneißl.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Frau Kneißl, und herzlich willkommen zur 10. Folge Funkwellen aus dem Exil.
Vielen Dank, guten Morgen an Sie beide.
Haben Sie richtig erkannt, wir sind heute zu zweit. Ich habe heute den RT-Journalisten, Finanz- und Wirtschaftsanalysten Thomas Penn neben mir sitzen, der Funkwellen aus dem Exil ab dem nächsten Jahr übernehmen wird. Ich freue mich, dass du die Zeit dafür heute finden konntest und dass wir heute ein Gespräch zu dritt machen können. Unser Thema ist heute nämlich ein etwas heikles Thema. Erstmal guten Morgen, Thomas.
Guten Morgen, ich freue mich hier zu sein und ich freue mich, diesen Podcast übernehmen zu dürfen.
Wir sprechen heute über ein heikles Thema. Wir sprechen über die größte Protestwelle in China seit Jahrzehnten. Hunderte von Menschen hatten zuletzt in China gegen die Null-Covid-Politik protestiert. Seitdem versucht die chinesische Polizei, weitere Proteste rigoros zu verhindern. Die Parteiführung hat mittlerweile angedroht, bei weiteren Unruhen verstärkt durchzugreifen. Zitat: Wir müssen nach dem Gesetz hart gegen Sabotage feindlicher Kräfte durchgreifen. Frau Kneißl, wie härter soll das Ganze noch werden? Was ist der nächste Schritt? Werden die abgeknallt?
Es ist sehr schwierig, eine Ferndiagnose zu treffen. Ich kenne China ein klein wenig. Ich würde nie behaupten, dass ich China in dem Umfang kenne, wie ich beispielsweise Deutschland, den Libanon oder Syrien mir erlaube, sagen zu dürfen. Ja, ich habe einen gewissen Einblick. Ich habe in China 2008 mal für 1,5 Monate unterrichtet und ich war danach noch 2-mal dort und einmal auch ganz offiziell. Das ist natürlich dann eine andere Atmosphäre. Aber der Unterschied zwischen 2008 und 2018, den ich bereits feststellen musste damals, war dieser gewisse chinesische Humor, den die Menschen haben, der war abhanden gekommen. Die Atmosphäre ist ein bisschen schwerer geworden, ja, und das hat viele Ursachen. Aber es hat sich etwas geändert und es ist vor allem auch in China ein stärkeres Selbstbewusstsein in verschiedensten Teilen der Bevölkerung entstanden. Manche setzen das mit einem politischen Nationalismus gleich. Ich glaube, es ist einfach ein Selbstbewusstsein. Man imitiert nicht mehr so viel. Man tritt im Namen der eigenen chinesischen Traditionen und Vorstellungen auf. Um das jetzt sozusagen, weil viele Kommentatoren die Analogien versuchen zu machen mit 1989, zur Erinnerung für unsere Zuhörer, 1989 war eine gewisse Öffnungsbewegung im Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas da. Es hatte damalige Premierminister sogar die Idee gewälzt, man könnte ein Mehrparteiensystem einrichten. Und das fand einen gewissen Widerhall unter der Studentenschaft und so kam es zu den Tiananmen-Protesten. Also um das vielleicht kurz auf den Punkt zu bringen, Tiananmen fiel nicht vom Himmel, sondern Tiananmen entstanden aus bestimmten Umbrüchen, die damals im Zentralkomitee der chinesischen Kommunistischen Partei da waren, die aber dann bekanntermaßen niedergeschlagen wurden. Ich würde von jeglicher Analogie zu Tiananmen Abstand nehmen, weil wir haben jetzt einfach eine völlig andere Situation. Ich versucht habe, ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Es ist ein anderes China da, es ist eine andere gesellschaftspolitische Stimmung. Und es ist eine Protestbewegung, vor allem gegen das sehr, sehr strenge Regime der Null-Covid-Politik.
Ganz kurz, Frau Kneißl, ist diese Politik überhaupt begründet, diese Null-Covid-Politik?
Ich habe mir von Anbeginn schwer getan mit bestimmten Maßnahmen. Wir alle saßen wie die Karnickel vor der Schlange Beginn 2020 und fürchteten, die Menschen würden aufgrund dieser Viruserscheinung wie die Fliegen umfallen. Ja, so war zumindest meine damalige Sorge. Zu Beginn 2020, dem war da nicht so. Und die Argumentation, die jetzt unter anderem gewälzt wird, ist folgende. Ja, die chinesischen Behörden haben vielleicht nicht die Impfstoffe entwickelt. Das ist das, was man aus Deutschland hört. Und man möchte deutsche Impfstoffe zur Verfügung stellen. Das ist natürlich ein Business auch. Aber die chinesische Führung sitzt in einem tiefen Dilemma. Ja? Und ich möchte das jetzt nicht als Entschuldigung oder Rechtfertigung für was auch immer nehmen, aber es ist Chefsache von Präsident Xi Jinping, zu sagen, wir wollen überhaupt keinen einzigen Covid-Fall mehr auf chinesischem Staatsgebiet. Und das ist natürlich eine Ambition, die schwer zu erreichen ist, ja? Weil Viren Lebewesen sind und sich eben weiterentwickeln und leben wollen. Hier steckt meines Erachtens Xi Jinping ganz persönlich in einem Dilemma. Er muss irgendwie einen ehrenhaften Abgang aus seiner Ambition finden, ohne völlig das Gesicht zu verlieren, wenn ich das einmal so sagen darf. Aber wie gesagt, das ist alles eine sehr, sehr weite Ferndiagnose. Und es hat sich ja auch ein bisschen so dargestellt, wenn wir uns erinnern an die Bilder, Xi Jinping traf in Samarkand auf seine Kollegen zum Shanghai Cooperation Council Ende August. Beobachter haben damals gesagt, aha, er zeigt sich in der Öffentlichkeit ohne Maske, er schüttelt Hände. Das ist der Anfang vom Ende der Null-Covid-Politik. So haben es manche gesehen. Ich gehörte zu diesen Stimmen. Dann, wenn wir uns kurz zurückerinnern, eine Woche, knapp zwei Wochen später, Samstagmorgen, über die Agentur, noch eben Associated Press unter anderem, ging damals die große Meldung, Achtung, Putsch in Peking, Xi Jinping ist in Gewahrsam genommen worden. Ja? Und ich zitiere diesen Fall kurz, weil das war natürlich eine große Ente, aber es zeigt auch ein bisschen die Erwartungshaltung, die Stimmung, die da ist und die jetzt nicht unbedingt in China sein muss, die kann ich nicht beurteilen, ich bin weit weg. Aber eine Erwartungshaltung, es könnte doch etwas passieren, es könnte doch etwas kippen in China. Und Xi Jinping hat damals beim Shanghai Cooperation Council Treffen in Samarkand auch ganz klar gesagt, ich schließe nicht aus, dass es zu weiteren Farbrevolutionen kommt. Und damit hat er sowohl Zentralasien gemeint als auch sein eigenes Land. Also das Ganze ist ein explosives Gemisch, ein Dilemma. Ich würde sagen, es ist ein großes Dilemma, wo die Pandemiepolitik hineinspielt, diese überambitionierte der chinesischen Führung, aber auch diese Gesamtstimmungslage. Wer möchte wo vielleicht zündeln? Ja, wer möchte wo etwas bringen? Nur diese Einschätzung kann ich mir erlauben.
Wir haben uns ja vorhin, Thomas und ich, darüber unterhalten, bei der Recherche vom Thema, wir sprechen hier, China ist nicht Luxemburg. China ist ein ganz, ganz großes Land, da leben 1,5 Milliarden Menschen, sagst du?
Ja, knapp 1,5, ich glaube 1,545, ja.
Das ist eine Nummer. Und dann stellt man bei der Recherche fest, man spricht bei den Protesten zwar von feindlichen Kräften, wo ich mir denke, es ist echt hart, die Menschen, die dort protestieren, so zu bezeichnen. Aber wir sprechen hier von Hunderten. Das liest man auch in der Berichterstattung. Deswegen frage ich mich, ob das Ganze nicht ein bisschen überspitzt ist. Was würden Sie sagen?
Ist es zweifellos. Also ich glaube, es würden sich viele freuen, wenn es in China jetzt sozusagen zu einem gewissen Tohuwabohu käme, ja, welcher Art auch immer, weil dann beispielsweise bleiben die Rohstoffpreise niedrig, weil dann fällt die chinesische Nachfrage weg. Ja. Der eigentliche Konflikt, ja, mit dem ja viele Denkfabriken und so weiter seit Jahren spielen in ihren Szenarien, ist eine bewaffnete Auseinandersetzung zwischen Washington und Peking. Und da sagt man sich, gut, jetzt wäre zum Beispiel die chinesische Führung theoretisch mit sich selbst beschäftigt. Und es gab ja auch immer wieder Szenarien, ich habe diese auch unterrichtet und diskutiert mit Studenten, dass China aufgrund von inneren Unruhen zerfallen könnte. China hat sozusagen keine Bedrohung von außen, sondern China hat immer nur eine Bedrohung von innen gehabt, durch die Geschichte hindurch. Und das sind sozusagen Spieltheorien, die durch verschiedenste Kabinette immer wieder geistern. Und ich glaube, es würde eine gewisse, es ist eine Erwartungshaltung einfach da und das befeuert das. Aber wie Sie sagen, es sind einige hundert Proteste da, hunderte von Protestierenden da und dort. Nur, ich kann vollkommen nachvollziehen, warum die Menschen die Nase voll haben von diesem sehr, sehr rigiden Covid-Regime. Das hat ja auch dazu geführt, dass viele Expats, also ausländische Staatsbürger, die in China in Unternehmen teilweise seit Jahrzehnten arbeiten, ja, für europäische Unternehmen oder in China selbst angestellt sind, die haben die Flucht ergriffen, weil sie gesagt haben, wir haben uns zwar ein Leben aufgebaut in Shanghai oder in Guangzhou oder wo auch immer, aber wir können nicht mehr. Ja. Und dass hier eine Wolte stattfindet innerhalb der chinesischen Führung, die sagt, wir sollten aber jetzt vielleicht diese Viruspolitik in irgendeiner Weise auslaufen lassen, ist schwierig. Ich glaube, es ist einfach es wäre ein gewaltiger Gesichtsverlust für den Präsidenten selbst, der das erklärtermaßen zur Chefsache gemacht hatte.
Ist auch ehrlich gesagt so ein bisschen gefundenes Fressen für andere Staaten, wie Sie es auch gerade angeeckt haben. Dann ist China auch so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt. Jetzt habe ich mal die Frage, also Menschen werden hier eingezäunt, Zäune fliegen teilweise über Polizisten. Also diese Bilder habe ich ja auch selbst gesehen, konnte sie selbst nicht wirklich einschätzen, was das jetzt genau ist. Man kann ja heutzutage auch nicht allem glauben. Aber Fakt ist, Menschen werden zensiert, durchsucht und Bilder, Videos, die von Protesten gemacht werden, werden sofort gelöscht und Menschen werden bestraft. Das ist jetzt das, was man so zu hören bekommt. Sagen wir mal, das ist genauso, wie es die Berichterstattung erzählt. Wie lange könnte China das noch so halten? Weil die Öffentlichkeit schaut jetzt langsam mit.
Das ist sehr schwer zu sagen, aber es ist, wie gesagt, das machen viele diesen Schwenk in Richtung Tiananmen 1989 und da erlaube ich mir zumindest den kleinen, diesen wirklich Mini-Einblick und ich bin kein Sinologe, ich lebe nicht in China, ich habe dort nicht studiert, aber ich glaube zumindest, dass es nicht zu einer Tiananmen-Entwicklung kommt. Vielleicht auch zur Erinnerung, als die arabischen Revolten Anfang 2011 ausbrachen und da und dort vielleicht auch von verschiedensten Mitakteuren befeuert wurden, ist alles sehr, sehr schwierig zu sagen, aber das Wort Jasmin war in Tunesien eben der Begriff für diesen Aufstand. Die Jasmin-Revolution nannte man es ja auch in Tunesien zu Beginn. Und damals wurde beispielsweise Anfang 2011, ich erinnere mich, ich habe damals auch in China ein bisschen gearbeitet, das Wort Jasmin-Tee aus dem Internet gestrichen, ja, oder es war sozusagen ein Codewort, ein Schlüsselbegriff, ein geflügeltes Wort, das man lieber entfernen ließ. Also wenn sich beispielsweise Leute in den damals Anfängen der sozialen Netzwerke äußerten, ich liebe Jasmin-Tee, dann war damit ein geflügeltes Wort verbunden, weil man eben das politische Virus, arabische Revolte aus Tunesien übersprangen sah vielleicht. Ja. Also da ist eine Vorsicht, da ist vielleicht eine Überzensur da und dort da, aber ich sage mal jetzt, meine Einschätzung von sehr weit weg ist, die Führung wird alles daran setzen, den schwarzen Peter Lokalbehörden zuzuspielen, zu sagen, ja, das hat der eine Bürgermeister oder der andere Parteivorsitzende von der Provinz XY falsch eingeschätzt. Und man hätte hier vielleicht andere Maßnahmen setzen müssen. Das heißt, man wird in irgendeiner Weise versuchen, diese Schuldzuweisung an die oberste Spitze auslaufen zu lassen, indem man es eben in die Lokal-Regionalstrukturen, die dafür verantwortlich macht in irgendeiner Weise. Das ist auch eine alte Praxis in China, die immer wieder so stattgefunden hat. Und dann müssen eben die ein oder anderen Lokalinstanzen, die vielleicht auch aus vorauseilendem Gehorsam falsch gehandelt haben, mag sein, dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Aber ich glaube mal, es wird nicht zu großen Zäsur, zur Wende, zum Zusammenbruch der chinesischen Strukturen kommen. Also da schließe ich mal aus. Und da war schon interessant zu beobachten in der Berichterstattung in vielen großen westlichen Medienhäusern, wie man da doch Blut leckte am Sonntagmorgen und sich schon auf das Schlimmste einstellte, ja. Also jetzt sozusagen kracht es und jetzt sind die Zeitungsenden, auf die ich vorhin hingewiesen habe, von Ende August, die Führung ist in Gewahrsam genommen worden. Also da spielen ja viele Erwartungshaltungen hinein.
Ich finde die Berichterstattung ziemlich interessant, also wie Medien in der westlichen Welt über Covid hier damals berichtet haben im Vergleich zu, sage ich mal, ja, das, was jetzt heute in China so abgeht. Und wie sehen Sie das, Frau Kneisel?
Ja, also ich meine, auf den Punkt gebracht, ich habe gestern es auf Twitter gesehen, ein norwegischer Kollege, Glenn Diesen, hat zwei Bilder von CNN, einmal aus dem Sommer dieses Jahres genommen, oder ein paar, also es war ein bisschen älter, weil, glaube ich, von Beginn dieses Jahres Covid, Anti-Covid-Proteste, Anti-Restriktionsmaßnahmen-Proteste in Deutschland. Achtung, das sind Rechtsextreme. Und in China, seht her, es waren dieselben CNN sozusagen Bilder, seht her, das sind tapfere Demokraten, die sich für die Freiheit auf die Straße bewegen. Wie mutig sind diese Menschen? Ja? Also das waren die Kommentare zu den mutigen Freiheitskämpfern auf den Straßen Chinas und zu den rechtsextremen Schwurblern und Wissenschaftskritikern in Deutschland. Und das ist, was Thomas Benner angesprochen hat, natürlich ein offensichtlicher doppelter Standard. Und man wundert sich einfach nur, dass ich meine, es muss denen ja auffallen, Redakteuren, die derartige Bilder zusammenstellen. Und wenn es ihnen nicht auffällt, dann müssen sie einfach ein unglaublich kurzes Gedächtnis haben, ja.
Das ist eigentlich eine sehr interessante Frage, weil im Jahr 2019 hätte man mir gesagt, bald kommt der Gesundheitsminister und befiehlt allen Deutschen, sich zu Hause einzuschließen und nicht mehr rauszukommen, hätte ich gesagt, ihr seid bekloppt, also es wäre undenkbar. Aber wir haben gesehen, das war denkbar und das war machbar und das wurde auch so umgesetzt. Und jetzt meine Frage: Die chinesische Parteiführung spricht ja auch von den oder bezeichnet die Demonstranten ganz klar als Kriminelle, als feindliche Kräfte und will dagegen vorgehen. Frau Kneißl, können Sie sich dieses Szenario, dieses ganze Theater in Europa oder in Deutschland vorstellen?
Ja, sicher.
Im Namen der Gesundheit? Inwiefern?
Wir hatten es ja. Und jeder, der ein bisschen sich zurückerinnert, also vor einem Jahr und zwei Wochen wurde in Österreich beispielsweise der Lockdown für Ungeimpfte eingeführt. Und das war weltweit, glaube ich, etwas Einzigartiges. Also es gab einen Lockdown, der nur die Ungeimpften betraf. Ja. Und es war Österreich auch in der nordwestlichen Hemisphäre das einzige Land, das eine Impfpflicht einführte, wo man sich dann sehr herumgedrückt hat, Anfang dieses Jahres, wie man aus diesem Gesetz, das bereits verabschiedet war, das vom Bundespräsidenten bereits unterfertigt war, wie man aus diesem Gesetz wieder herauskommt. Ja, das war nicht eine Debatte, sondern das war bereits ein Gesetz, das alle verfassungsrechtlichen Maßnahmen durchlaufen war, hatte. Und daher, ja, natürlich ist das alles vorstellbar. Im Namen der Gesundheit wurden in Deutschland und in Österreich Maßnahmen getroffen, mit denen die Errungenschaften der Revolution von 1848, wieder verworfen wurden. Und zu diesen Errungenschaften gehört beispielsweise das Recht auf Schutz des privaten Wohnraumes. Ja? In Österreich war man eigentlich schon so weit, dass die Polizei auch in private Räumlichkeiten eindringen hätte dürfen. Ja? Das war alles schon in der Nationalratsdebatte, in Entwürfen des grünen Gesundheitsministers drinnen. Und das Interessante ist, in Österreich hat das niemanden aufgeregt, ja.
Können Sie sich diese Gewalt auch vorstellen? Weil ich meine, wir haben jetzt wirklich hier teilweise die Bilder, die Menschen, die stürmen aus ihren Häusern, nehmen die ganzen Zäune, werden abgebaut und auf die Polizeikräfte hingeschmissen. Wer rausgeht, auf ihn wird eingekloppt. Gut, haben wir auch eine Pandemie gehabt teilweise. Ältere Menschen wurden von Polizisten dann auch geschlagen, weil sie der ein oder andere mal ein Gesetzbuch in der Hand hatte. Das waren aber Ausnahmefällen. Aber hier haben wir ganz klare Gewalt, die stattfindet. Wenn es so stimmt oder wenn es so ist. Können Sie sich das genauso vorstellen, dass wenn jetzt ein Deutscher, der jetzt gerade im Lockdown ist, jetzt aus dem Haus rausgeht, die Polizei auf ihn einprügelt, weil er nicht geimpft ist? Also können Sie sich dieses Szenario wirklich vorstellen?
Also wissen Sie, ich wollte mir vieles nicht vorstellen können noch vor einigen Jahren, aber es war sehr, sehr vieles möglich. Und ich möchte jetzt nicht sozusagen die Schlagzeile sehen, Karin Kneißl kündigt an, dieses oder jenes funktioniert. Aber wenn Sie so nachfragen, ja, warum? Schauen Sie, es ist bedauerlicherweise, es war sehr vieles bereits möglich. Es war möglich, ja. Und ich kann Ihnen jetzt nicht die Frage beantworten, ja, genau so wird es sein. Nein, ich möchte mich in diese Spekulation nicht einlassen.
Genau, Thomas, also das ist auch sehr, sehr wichtig zu erwähnen. Frau Kneißl spekuliert nicht gerne, aber auch als Analystin muss sie auch ganz klare Antworten geben. Ich bin hier, der gerne spekuliert, aber ich versuche das halt, wie gesagt, zu verstehen. Also ich persönlich kann mir, wie Sie schon sagen, alles vorstellen. Ich denke, du auch, weil es war echt vieles im Jahr 2019 noch nicht möglich, nicht realistisch, und heute ist es einfach der Fall. Und wir lassen das einfach über uns ergehen, als wäre es das Normalste. Ja. Wie siehst du das?
Nein, ich betrachte das als, ich beschäftige mich immer mit Thema Geldsystem und Geldpolitik, und ich denke, dass diese Maßnahmen und das, was wir alles die letzten zwei Jahre erlebt haben, das sind praktisch, das ist eine Entwicklung eines Systems, was versucht, sich mit aller Macht da durchzugreifen und sich am Leben zu auf Deutsch, erhalten.
Ja.
Und jetzt haben wir hatten Covid, jetzt die Ukraine. Ich finde das ziemlich kompliziert. Zu mir kommt immer eine Frage, ich bin ungeimpft, das sage ich klipp und klar. Und da wird immer gefragt, warum? Ja, ich betrachte das so, diese großen Konzerne, die haben ja gar keinen Anreiz mehr, ein vernünftiges Produkt herzustellen. Also wir haben das bei Boeing erlebt mit der 737-Nummer, mit der MAX-Geschichte. Die haben keinen Anreiz mehr. Früher wäre sowas nicht möglich. Aber wenn eine Firma immer praktisch, wie drückt man das aus? Wenn früher ist man gezwungen, durch einen freien Markt vernünftige Produkte herzustellen, und das ist ja nicht mehr der Fall. Da stehen immer die Zentralbanker hinter, und wenn so ein sogenannter too big to fail Firma wie Boeing, als Beispiel nehmen wir. Ja. Pfizer ist auch ein gutes Beispiel. Ja. Wir haben ja Freunde in Washington, das Geld fließt, egal was sie tun. Und aus diesem Grund bin ich nicht geimpft.
Das sind ja die großen Profiteure auch am Ende des Tages gewesen. Aber Frau Kneisel, Sie haben ja bestimmt diese Frage gestellt bekommen. Ich sage jetzt mal bestimmt, sind Sie schon geimpft? Irgendwer hat Ihnen in den letzten zwei Jahren doch bestimmt diese Frage gestellt. Wie antworten Sie immer auf so eine Frage?
Man wurde ja dauernd gefragt, sozusagen bei Grenzübertritten, und man musste ja sozusagen, um sich zu bewegen.
Ich meine jetzt von der Umgebung.
Von der Umgebung wurde ich nicht so viel gefragt, weil ich war leider in diesen letzten zweieinhalb Jahren in einer unfreiwilligen Eremitage. Ja. Also ich hab nicht sehr viele Menschen getroffen, und ich habe nicht an irgendwelchen großen Debatten teilgenommen, weil ich habe mich aufgrund von nicht nur den Lockdown, sondern aus verschiedenen anderen Gründen, ich war ziemlich in einem Exil drinnen, und weil unsere Sendung ja auch Funkeln aus dem Exil heißt, und ich habe mich zuerst in Frankreich einfach auch unter sehr einsam in aller Verhältnissen aufgehalten, und da habe ich an keiner Debatte teilgenommen. Aber ja, ich habe mich impfen lassen im Sommer 2021, und das war einfach aus dem Grund heraus, um in irgendeiner Form eine Bewegungsfreiheit zu haben, weil bis zu dem Zeitpunkt bin ich mit PCR-Tests unterwegs gewesen, wenn ich irgendwie unterwegs sein wollte, und dann als ich nach Frankreich wieder zurückging, ich war dazwischen dann kurz in Österreich infolge eines Unfalls, ich habe mich impfen lassen, aber ich habe an dieser Debatte wirklich nicht teilgenommen. Mich hat diese Debatte nur insofern interessiert, und da habe ich mich beteiligt, wenn es darum ging, dass verfassungsrechtlich verankerte Grundrechte, die für die unsere Vorväter im 19. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert auf die Straße gegangen sind. Ja, die bürgerlichen Revolutionen des 19. Jahrhunderts, 1830, 1848, all die Verwerfungen nach dem Ersten Weltkrieg, da hat man für Rechte gekämpft, die letztendlich dann ausgestaltet wurden in bestimmten Grundrechten. Dazu gehört das Recht auf körperliche Unversehrtheit, dazu gehört das Recht auf eben Schutz des privaten Wohnraumes, Redefreiheit. Und diese Rechte wurden im Zuge der Covid-Restriktionenmaßnahmen beziehungsweise dann auch, wie die Behörden umgegangen sind mit Kritikern dieser Maßnahmen, die wurden schwer angegriffen, und diese Debatte hat mich interessiert, und in dieser Debatte kann ich auch etwas sagen und beitragen. Zu der medizinischen Dimension habe ich mich nie geäußert, weil ich dazu nicht den Einblick habe. Ja? Ich glaube nur, es gab Fehleinschätzungen, also querfeldein, und daher das, was ich jetzt, um vielleicht auf China zurückzukommen, ich glaube, das ist jetzt das Interessantere vielleicht auch für die Zuhörer, weil Ich glaube nicht, dass wir jetzt zu einer Covid-Neuauflage in der EU zurückkehren. Das hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass man dieses Thema sozusagen auslaufen lässt in irgendeiner Weise unter Gesichtswahrung. Es mag den einen oder anderen Gesundheitsminister geben, der sich dazu dann noch sehr stark äußert. Aber im Großen und Ganzen habe ich doch den Eindruck, dass man das Thema sozusagen irgendwie versucht zu schubladisieren. Und man hat jetzt einfach andere Themen. Ja? Es geht um Energieversorgung, es geht um leistbare Preise, es geht um den gewaltigen Verlust der Kaufkraft. Das sind die Themen. Und daher, um auf die Volksrepublik China zurückzukommen und das größere Damoklesschwert, das über dem Ganzen hängt, ist meines Erachtens vielmehr dieses, dass die chinesische Führung irgendwie versuchen muss, jetzt, was ich vorhin versucht habe darzustellen, eben unter der Rettung der persönlichen oder der Vorgaben und, wie gesagt, Chefsache des Präsidenten, des Vorsitzenden der chinesischen kommunistischen Partei, dass man hier eben es auslaufen lässt. Und die Frage, die sich für mich stellt, ist, und was bedeutet jetzt diese aktuelle Problematik für den Radius, den China hat als Volkswirtschaft, aber auch als ein Staat, der ja auch seine Macht jetzt international immer stärker projizieren möchte. Ja? China ist, glaube ich, in gewisser Weise auch in einem alten historischen Dilemma, eine Konstante, die in der chinesischen Geschichte immer wieder hervorkommt, ist, und das machen wir jetzt mit unserer Fülle an Innovation, an Wirtschaftskraft und so weiter, die wir haben. Und China war immer ein wesentlicher Akteur in der Weltgeschichte, wenn man jetzt die letzten 150 Jahre rausnimmt, wo sozusagen das Land fragmentiert war aufgrund der kolonialen Einflüsse. Aber das hat sich dann eben in den 50er, 60er Jahren aufgelöst, 20. Jahrhunderts. Und wird China jetzt seine Fülle, die es hat, nach außen projizieren? Wird es sozusagen zum großen geopolitischen Akteur? Oder zieht sich China auf seine eigene Binnenmarkt und seine eigenen Sorgen zurück? Das ist das Thema. Und das wird sich in dieser aktuellen Verwerfung, glaube ich, schon auch manifestieren. Wie will die chinesische Führung damit umgehen? Ja? Wird man sagen, die Welt ist schlecht und die da draußen freuen sich ohnehin nur, wenn es uns schlecht geht und wir gehen sozusagen in eine Splendid Isolation zurück. Dieses Thema wird nämlich in chinesischen Fachzeitschriften diskutiert. Ja, das ist jetzt nicht, dass ich das nur so einbringe und das ist auch nicht ein Spin von irgendeiner Seite, sondern das wird in akademischen Zirkeln wirklich diskutiert. Ja. Und ich glaube, dass man gerade an dieser Covid-Situation jetzt neulich sieht, und was machen wir jetzt mit uns und unserer Wirtschaftsmacht und unserer technologischen Führung? Sollen wir uns weiter mit der Welt da draußen herumärgern? Ja? Sollen wir weiterhin US-Staatsanleihen kaufen oder sollen wir die lieber rasant alle abstoßen? Sollen wir uns mit Taiwan herumschlagen oder nicht? Sollen wir uns mit unserem unmittelbaren Umfeld beschäftigen? Wie stellen wir uns zur Lage in der Ukraine? Das sind die Themen, glaube ich, die uns alle viel mehr bewegen werden, als wie jetzt die chinesische Polizei mit zu Recht wütenden Demonstranten.
Frau Kneißl, ich von meiner Seite aus, Thomas, möchtest du vielleicht abschließende Worte, bevor ich das letzte Wort Frau Kneißl überlasse?
Ich wollte mal sagen, ich freue mich, wie gesagt, einen Podcast übernehmen zu dürfen. Sie haben gerade China erwähnt und US-Staatsanleihen. Vielleicht können wir das nächste Mal uns tiefgründiger damit beschäftigen. Das ist ja, also das Ganze, wie die letzten 50 Jahre seit Richard Nixon, wie die Amerikaner praktisch diese China, was wir heute kennen, finanziert haben. Und wie sie es heute, wollen sie das praktisch, was sie finanziert haben, auseinandernehmen. So vernichten, könnten wir sagen. Dieses Thema finde ich hochinteressant. Vielleicht können wir das nächste Mal uns damit beschäftigen.
Also es war bis 2008, da wurde gerne der Begriff G2, USA, China, verwendet und sozusagen das Tandem Peking-Washington, das miteinander steht oder fällt, ja, in einem Boot. Und spätestens mit der Finanzkrise von 2007, 2007-2008, die dann 2009 zur Wirtschaftskrise wurde, spätestens dann hat China begonnen, sich abzukoppeln von dieser engen Verbindung, eben Aufkauf von US-Staatsanleihen. Und ich glaube, dass man in Peking mit Staunen beobachtet hat, wie die Sanktionsmaßnahmen der USA und 41 weiterer Staaten die Guthaben der russischen Nationalbank erfasst haben, ja, weil Guthaben von sanktionierten Personen zu beschlagnahmen, das gab es immer, aber dass man eine Zentralbank angreift, das ist was Neues.
Frau Kneißl, von meiner Seite aus, ich muss mich jetzt leider vom Funkwellen aus dem Exil verabschieden. Ich wollte mich erstmal bei Ihnen ganz, ganz herzlich bedanken für die netten und sympathischen Gespräche. Sie können sich nicht vorstellen, was ich selbst als Journalist durch diese Gespräche gelernt habe. Sie haben auch mein Wissen bereichert. Sie haben meine Sichtweise in vielen Hinsichten ebenfalls bereichert. Und das Gleiche kann ich mir auch bei unseren Zuschauern vorstellen. Deswegen freue ich mich, dass der Podcast weitergeht mit Thomas Penn. Ich bedanke mich ganz herzlich und überlasse Ihnen hiermit das letzte Wort.
Vielen Dank. Es hat mich auch gefreut, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, Herr Schafik, und ich freue mich auf die Fortsetzung mit Thomas Penn. Und danke auch dem Publikum für deren Interesse, weil wir machen das ja jetzt nicht hier nur für unsere persönliche Beglückung, sondern wir brauchen ja auch Zuhörer. Und vielleicht können wir mit Fragen oder so aus dem Publikum zukünftig auch ein bisschen arbeiten, dass da eine Interaktion da ist. Und die Themen werden uns sicherlich nicht ausgehen. Und ich weiß, dass Thomas Penn selbst viel veröffentlicht hat im Bereich volkswirtschaftliche Veränderungen, Entdollarisierung, wie geht's weiter mit den Währungskörben auf dieser Welt. Und wir sind in diesen tektonischen, geopolitischen Verschiebungen, und die gehen immer einher mit währungspolitischen Fragen. Ja. Also daher, die Virusthematik wird, glaube ich, im Rückblick der Geschichte ihre Rolle haben, ihre sehr, sehr bedauerliche Rolle, aber sie wird sich vor allem auswirken auf die Gemüter. Und das ist das Dramatische. Der Rest, der wird irgendwie weitergehen.
Um mal kurz die Kommentare unserer Zuschauer auch mal reinzuwerfen. Ich weiß, Frau Kneißl, Sie haben keine Zeit dafür, sich unendlich viele hier und da Kommentare durchzulesen. Aber ich kann wirklich nur sagen, dass die Menschen oder dass unsere Zuschauer oder dass viele Zuschauer dankbar sind, dass das passiert, dass diese Gespräche stattfinden, dass Sie sich diese Zeit dafür nehmen. Das lese ich immer wieder, dass mal jemand schreibt, danke an für Ihre Expertise, danke, dass Sie weitermachen, danke, dass Sie da sind. Also das kann ich Ihnen als Feedback von unseren Zuschauern wiedergeben.
Das freut mich. Ich bekomme die eine oder andere Zuschrift, aber ich glaube, wir könnten vielleicht ein bisschen auch eben Ideen oder Fragen oder so vielleicht einnehmen, weil dann habe ich das Gefühl, ich bin hier nicht so nicht so weit weg von allem, ja? Weil ich sitze jetzt wirklich weit weg von allem. Und ich habe am manchen Tag das Gefühl, ich könnte auch irgendwo in der mongolischen Steppe sitzen, weil ich wirklich eben ziemlich exiliert bin. Ja.
Das glaube ich. Aber Thomas, ich glaube, das kannst du...
Das Gefühl habe ich auch, wenn ich nur 50 Kilometer außerhalb Berlins war. Also.
Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag noch und ich freue mich auf die nächste Folge Funkwellen aus dem Exil mit Thomas Penn und Karin Kneißl.
Das waren die Funkwellen aus dem Exil. Der Podcast mit Karin Kneißl.